Vielen Dank, Jesus, für diese Aussicht, die wir haben, ewig bei dir sein zu dürfen, weil du uns liebst, weil du alles dafür getan hast, dass es möglich ist. Das ist für uns jetzt gar nicht so vorstellbar. Wir stehen hier ganz bodenständig und sitzen in diesem Gottesdienstraum und haben eine Ewigkeitsperspektive. Oh, das ist toll. Vielen Dank dafür. Möchte ich bitten, dass du uns jetzt einfach beschenkst, damit dass wir das auch spüren, dass wir das erleben und dass dein Wort uns jetzt trifft und uns dann einfach auch dazu hilft, dass das werden kann, was du versprochen hast. Vielen Dank, du bist bei uns, du bist bei den Kindern. Du segnest uns und die Kinder. Und alles ist unter deiner Obhut und das ist fantastisch. Vielen Dank, Jesus. Amen. Ja, Liebe als Lebensstil. Einer der großen Kirchenlehrer, Bischof Augustinus, der soll einmal gesagt haben, liebe und tue, was du willst. Für manche ist das ja eine sehr gewagte Aussage. Aber das sind vermutlich die Menschen, die so diesen zweiten Teil des Satzes nur lesen. Tue, was du willst. Ja, und das geht natürlich überhaupt nicht. Klar, da muss man ihnen dann auch recht geben. Denn wenn jeder das tut, was ihm so in den Kram passt, dann haben wir Anarchie. Jeder macht, was er will. Und die funktioniert ja bekanntlich nur bei denen, die eben gerade das tun, was sie wollen. Und der Rest der Bevölkerung, der schaut in eine ziemlich dunkle Röhre dabei. Also ich glaube, Anarchie funktioniert nicht wirklich. Aber genau das hat, glaube ich, dieser Kirchenlehrer, der Augustinus, circa 400 nach Christi Geburt sicherlich auch nicht gemeint. Er hat ein ganz wichtiges Wort vorangestellt und das haben wir auch aus dem Mund von Jesus schon gehört. In Johannes 13, 34, 35, da beschreibt Jesus dieses Wort, Liebe. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Auf die Frage von Schriftgelehrten, was denn unter den im Alten Bund circa, ich glaube 612 vorgegebenen Gesetzen und Geboten das Größte sei, hat Jesus geantwortet, das kann man in Matthäus 22 nachlesen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, also mit allem, was du so beieinander hast. Dies ist das höchste und größte Gebot, sagt Jesus, und das andere, alles andere ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz, auch eures, hat er so durch die Blume gesagt zu den Schriftgelehrten, ne? Auch eure 600, 800 oder 1000 Gebote, die ihr so habt, da hängt das ganze Gesetz und die Propheten in diesem Lieben. Und Bischof Augustinus hat damit eigentlich nur das wiederholt, was Jesus selbst immer wieder betont hat. Liebt Gott von ganzem Herzen. Liebt eure Nächsten, der bei euch wohnt, mit dem ihr so zusammenlebt. Liebt euch untereinander als solche, die sich als Nachfolger Jesu bezeichnen. Oder anders gesagt, lebt in der Liebe. Und damit es nicht nur bei der Aufforderung bleibt, in der Liebe zu leben, möchte ich heute mit euch einen Abschnitt aus dem Brief an die weltweite Christenheit betrachten. Und da geht es genau darum, wie Liebe in der Praxis gelebt werden kann. Oder im Sinne des heutigen Themas, Liebe als Lebensstil. Und dazu lese ich aus Epheser 5 die Verse 1 bis 14. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemanden verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Soweit mal. Vor dem Hintergrund dieser Worte, die der Paulus da geschrieben hat, schauen wir uns jetzt an, was es denn eigentlich bedeuten kann, Liebe zum Leitmotto des eigenen Lebens zu machen. Und dazu habe ich diesen Bibelabschnitt in 5 Bereiche aufgeteilt. Zunächst fragen wir uns, was ist eigentlich die Grundlage eines liebevollen Lebensstils? Und dann schauen wir uns an, was so ein Lebensstil nicht ist. Weil solche Betrachtungen, die helfen meist so ein bisschen dabei zu erkennen, was es denn letztlich sein könnte für einen selbst. Und was das dann sein könnte, darauf gehe ich dann im letzten Teil ein, in den 3 Bereichen. Liebevoller Lebensstil ist Leben im Licht, Leben, wie es Gott gefällt, und das heißt aufdecken, was dunkel ist. Aber zunächst, wie bei jedem soliden Hausbau, wir legen ein Fundament. Dazu schauen wir nochmal auf die ersten beiden Verse in diesem 5. Kapitel des Epheserbriefs. Jesus segne die Besatzung von diesem Trupp, der unterwegs ist, und schenkt, dass sie Heilung bringen den Menschen, die jetzt da einen Unfall oder eine Verletzung haben. Amen. Grundlage eines liebevollen Lebensstils. Epheser 5, 1-2, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Es war im August 1941, da ist einem der Häftlinge aus dem KZ Auschwitz die Flucht gelungen. Und das hat natürlich die Lagerleiter zu Hass gebracht und zu Aufruhr, Wut. Und sie wollten Rache nehmen, Abschreckung an den Leuten, die noch da sind, und haben da abends beim Appell 10 Männer ausgewählt, willkürlich. Die sollten in einer Zelle ohne Essen und Trinken einen qualvollen Tod sterben, als Rache. Und der Kommandant hat, die hatten ja damals noch Nummern, einfach 10 Nummern genannt, und die mussten hervortreten, diese Männer. Und unter ihnen war ein junger Pole, Franz Gajowniczek. Und der trat weinend aus der Reihe, brach schreiend zusammen. Und da löste sich ein 11. Mann aus der Reihe. Er ging auf den Lagerleiter zu und sagte, ich bin katholischer Priester. Ich bitte Sie, lassen Sie den Mann gehen. Der hat eine Frau zu Hause und 3 kleine Kinder. Und der Lagerleiter, der war so verblüfft, dass da überhaupt sowas passiert, dass sich da einer das so erdreistet, dass er der Bitte des Priesters einfach nachgegeben hat. Pater Maximilian Kolbe, vielleicht sagt dem einen oder anderen der Name etwas, wenn er die Geschichte schon mal gehört hat, er ging für diesen jungen Polen in die Zelle und starb einen qualvollen Tod. Und der junge Familienvater wurde nachweislich durch diese Tat gerettet. Er hatte durch das Opfer dieses Paters oder Priesters sein Leben geschenkt bekommen. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe. Paulus fordert uns heraus mit diesen Worten als Nachfolger Jesu. Pater Maximilian Kolbe, ich glaube, er hat diese Worte verinnerlicht. Was jetzt nicht heißt, dass ich damit sagen möchte, dass man Liebe nur dann zu seinem Lebensstil machen kann, wenn man bereit ist, jederzeit dafür zu sterben. Also lasst uns mit wehenden Fahnen vorangehen, Mut oder Tod oder so ähnlich. Nein, das meine ich nicht. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und dennoch liegt schon ein großes Geheimnis darin verborgen. Jeder von uns, der an Jesus glaubt, der ihm sein Leben anvertraut hat, der konnte das ja nur deshalb tun, weil Jesus sein Leben für ihn gelassen hat. Unsere Grundlage für ein neues Leben ist die, dass einer sein Leben gelassen hat. Ich denke, jeder von euch hat es zumindest schon einmal versucht, Liebe zu leben. Beziehungsweise sich so zu verhalten, dass jemand anders von der Liebe irgendwas abbekommt. Ganz egal, ob das bei Freunden war oder Bekannten, bei den Nachbarn oder beim Lebenspartner oder vielleicht sogar bei den Kindern. Die sollen ja manchmal auch so ein bisschen Liebe abbekommen. Wie war denn das Gefühl dabei, da diesen Leuten Liebe zu geben? Eher angenehm, oder? Also ich denke, wenn man einen anderen Menschen liebt oder ihn zumindest mag, dann ist es ein bisschen leichter, Liebe weiterzugeben. Aber ist es denn nicht dennoch so, dass derjenige, der für einen anderen etwas tut, schon so manchen kleinen Tod sterben muss, damit der Liebe spüren kann, oder nicht? Also, wenn du zum Beispiel bei einem befreundeten Pärchen die nervigen Kinder hütest, weil die mal wieder miteinander ausgehen möchten oder so, da kann man schon manchen Tod sterben. An dem Abend. Zum Glück kann man dann wieder gehen, dann lebt man wieder. Oder, dass du dir einen Wunsch nicht erfüllst, damit du eben den Wunsch eines anderen erfüllen kannst, weil dein Geld nicht für beides reicht. Das ist so ein kleiner Tod. Oder, dass du dem anderen zum Beispiel unentgeltlich einfach so bei einer Arbeit hilfst, obwohl du ganz genau weißt, ich werde die nächsten 3-4 Tage so einen Muskelkater haben, weil ich es nicht gewöhnt bin, mit den Händen oder mit dem Körper zu arbeiten. Das ist auch so ein kleiner Tod. Das sind die kleinen Tode, die wir sterben, damit Liebe sichtbar wird, spürbar werden kann. Glaube ich zumindest. Lebt in der Liebe ist deshalb auch keine Aufforderung, der wir ohne fremde Hilfe nachkommen müssten. Denn dieses Lebt in der Liebe hat ein Fundament. Da gibt es einen, der hat uns schon geliebt, als unsere Eltern noch nicht mal einen Gedanken an uns verschwendet haben. Das finde ich so fantastisch. Der hat uns geliebt, bevor die Erde geschaffen worden ist. Das heißt, wir müssen in seinen Gedanken schon vorgekommen sein, bevor er die Erde geplant hat. Wow. Er hat uns so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn geopfert hat, weil er es einfach nicht übers Herz gebracht hat, uns verloren gehen zu lassen. Und das, obwohl wir Menschen alles andere wollten als Gemeinschaft mit ihm haben, mit ihm leben, ihn lieben wollten. Können wir bei Paulus nachlesen, Römer 5, Vers 8. So ein bisschen verklausuliert heißt da, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Was heißt denn das anderes? Als es uns wurscht war, sagt der Schwabe, ne? Ob es einen Gott gibt, hat Gott seine Liebe zu uns bereits erwiesen und gesagt, ich lasse meinen Sohn sterben, auch wenn es dir wurscht ist, weil du dadurch gerettet werden kannst. Wow. Wir können machen, was wir wollen, Gott liebt uns ohne Ende. Und genau das ist der Grund, warum es möglich ist, diesem Beispiel Gottes zu folgen und Liebe zu leben. Und zwar ohne Vorbehalte, ohne Schubladendenken, ohne dass wir uns an der Nase des anderen orientieren müssen und sagen, der kriegt Liebe, die sieht gut aus, der kriegt keine, die ist ein bisschen krumm oder so, der schnarcht, da ist mit der Liebe ganz vorbei oder so. Oder wie es der Apostel Johannes einmal formuliert hat, 1. Johannes 4, 19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Was liebevoller Lebensstil nicht ist. Paulus schreibt, von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Okay, wenn man diese Worte gelesen hat, da erübrigen sich viele Erklärungen, was liebevoller Lebensstil nicht ist. wenn man so lebt, wie es hier beschrieben ist. Ganz einfach. Und auf die Einzelheiten muss ich deshalb auch gar nicht so sehr eingehen. Was aber interessant ist für mich, ist, was Paulus dazu sagt, wie dieses Leben zu verhindern wäre. Er sagt, von diesen Dingen soll bei euch nicht mal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Wenn man das wörtlich übersetzt, dann müsste es heißen, dies soll nicht einmal in euch genannt werden. Also in euch widerhallen, gedanklich vorhanden sein, wie man das auch immer dann beschreiben will, dieses Bild. Das heißt, wir sollen nicht mal einen Gedanken daran verschwenden. Und warum? Das weiß nicht nur die moderne Psychologie, sondern das hat der Apostel Jakobus bereits gewusst. Wenn man in seinem Brief mal nachliest, im ersten Kapitel, erinnert er uns daran, du, Sünde entsteht wo zuerst? Hier, im Kopf. Da entsteht sie, bevor sie ausgesprochen wird oder vielleicht sogar zur Tat wird. Im Kopf entsteht sie. Und je länger ein Gedanke um unseren Kopf kreist oder in uns kreist oder unsere Gedanken beschäftigt, desto größer ist die Gefahr, dass er zur Tat wird. Bei guten Gedanken ist es ja kein Problem. Die sollen kreisen, bis wir nur noch Gutes tun, klar. Aber bei den anderen ist das schon eins, ein Problem. Gerade in Bezug auf Unzucht, Unreinheit, Habsucht, Geschwätzigkeit oder, Verleumdung. Und deshalb sollen wir auf solche Gedanken achten, dass sie eben nicht zur Tat werden, nicht zu einer inneren Haltung oder womöglich sogar zu einer Lebenseinstellung werden. Und das passiert ganz schnell. Eine Möglichkeit, wie das enden kann, sieht man zum Beispiel bei den ganzen Verschwörungstheoretikern. Und halten wir das nicht für absurd? Also ich habe vor, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Jahren mich mal mit dem Thema beschäftigt, das zum Beispiel die Reichsbürger auch so beschäftigt. Deutschland, ist das jetzt ein Staat und dieser ganze Kram. Und ich habe da so Videos angeschaut, mir einiges nachgelesen und irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich denke, der Geist Gottes hat mich da gerettet, wo er gesagt hat, wenn du jetzt weitermachst, macht es irgendwann Klick und es ist für dich Wahrheit und Realität und dann lebst du es auch. Und da war für mich Schluss. Ich sagte, okay, jetzt ist gut. Das kann also ganz schnell passieren, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, Gedanken, dass sie dann zur Tat werden. Wir sehen es bei den Reichsbürgern, bei den Querdenkern und. Und man glaubt bloß nicht, dass es unter diesen Menschengruppen auch keine Nachfolge Jesu gäbe. Aber bleiben wir bei den Aussagen von Paulus. Denn die haben es im Zusammenhang mit einem liebevollen Lebensstil ganz schön in sich. Warum sollen wir an lieblose Dinge keinen Gedanken verschwenden? Weil Gedanken Taten und Lebenseinstellungen werden können. Und dazu sagt Paulus, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Und zur Erinnerung, ich sage es immer wieder gerne, Paulus schreibt hier nicht an Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben. Er schreibt an Nachfolger. Und er schreibt hier an dieser Stelle auch nicht über die Menschen, die nicht an Jesus glauben, so nach dem Motto, er beschreibt sie. Nein, er schreibt über die Nachfolger Jesu, die im Laufe ihres Christseins zu Kindern des Ungehorsams geworden sind. Ich denke, hinter dieser Aussage steckt so das Bild einer Familie. Es ist die Familie und die trägt den Namen Ungehorsam. Im Gegensatz zur Familie Gottes, der Gemeinde. Also Familie Ungehorsam, Familie Gemeinde. Das sind so die beiden Bilder. Und diese Familie Ungehorsam, die lebt, wie der Familienname schon sagt, in permanentem Ungehorsam gegenüber dem Willen Gottes und den biblischen Vorgaben. Und jeder, der gottlose Gedanken so missachtet, dass sie zur Tat werden, zu inneren Haltungen oder vielleicht sogar zu Lebenseinstellungen werden, der gehört damit zu dieser Familie Ungehorsam. Und alle, die zu dieser Familie gehören, die haben keinen Anteil am Erbe Gottes, am Reich Gottes. Oder anders gesagt, die kommen nicht in den Himmel, sondern in die Hölle. Ist das zu hart ausgedrückt? Trifft zumindest mal, ne? Es gibt doch jede Menge Pastoren, jede Menge Theologen, die sagen, dass man sein Heil nicht verlieren kann, wenn man es von Jesus einmal geschenkt bekommen hat. Ja, stimmt. Den werde ich auch überhaupt nicht widersprechen. Ganz und gar nicht, eher im Gegenteil. Man kann sein Heil nicht verlieren, wenn man es von Jesus geschenkt bekommen hat. Habt ihr schon mal was verloren? Ja, hat man schon. Ja. Wie ist denn das mit dem Verlieren? Man steht morgens auf, dann schiebt man irgendwas in die Hosentasche und sagt, das werde ich heute verlieren. So läuft's doch, oder? Nee, ne? Wenn man etwas verliert, dann wird es einem bewusst, wenn man es braucht. Will man Schlüssel ins Auto oder das Auto öffnen und, oh, Mist, wo ist er? Dann weiß man, ich glaube, ich habe ihn verloren oder verlegt oder irgend sowas dann. Also, auf diese Weise kann man sein Heil nicht verlieren. Einfach so halt. Geht nicht. Wer mit Jesus unterwegs ist, wer nach dem Willen Jesu fragt, wer sein Leben nach Jesus ausrichtet, der wird sein Heil nicht verlieren, auch dann, wenn er sündigt. Nein, er wird es nicht verlieren, weil wir Vergebung haben. Man kann es nicht einfach verlieren, aber man kann es wegwerfen. Das ist was anderes. Ich bin davon überzeugt, dass Paulus an dieser Stelle genau darüber spricht. Du kannst dein Heil nicht verlieren, aber du kannst es wegwerfen, indem du nicht auf deine Gedanken aufpasst, indem du dich vor anderen zu einem bewusst lieblosen und sündhaften Lebensstil verführen lässt und dann auch dabei bleibst. Also Vorsicht. So, und jetzt werden wir uns in der verbleibenden Zeit noch anschauen. Ich lasse euch damit jetzt einfach mal so allein, mit dem, was ich gerade gesagt habe. Wir schauen uns jetzt noch an, wie Paulus einen Lebensstil beschreibt, der von Liebe gekennzeichnet ist. Da beginnen wir an dem für uns dritten Punkt. Liebevoller Lebensstil ist Leben im Licht. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Lasst das mal links liegen, denn ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Also hier macht Paulus nochmal deutlich, es geht um die Nachfolge Jesu. Seid nicht Mitgenossen derer, die in der Finsternis leben. Ihr müsst doch wissen, wie sich das anfühlt. Ihr wart doch früher auch mal da, in dieser Finsternis. Aber jetzt lebt ihr in dem Licht, im Licht Jesu, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Nachfolger Jesu leben nicht im Zwielicht. Mal im Licht, mal in der Finsternis, je nach Tageslaune oder Situation, in der sie sind oder in die sie sich so hineinbegeben. Entweder sie leben im Licht oder in der Finsternis. Paulus betont, wie im ganzen Epheserbrief übrigens, so auch an dieser Stelle, dass es darum geht, Nachfolger Jesu leben in eindeutigen Verhältnissen. Das fängt schon ganz früh an, Kapitel 2, ganz am Anfang sagt er, auch ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Jetzt aber mit Christus lebendig gemacht. Oder ein bisschen weiter in diesem Kapitel, ausgeschlossen vom Bürgerrecht, hat er da geschrieben, außerhalb des Bundes der Verheißung, keine Hoffnung. Jetzt aber in Christus, nahe durch das Blut Jesu Christi. Also wo er nur kann, weist Paulus darauf hin, es gibt eine rote Linie, die darf nicht überschritten werden. Und das ist die rote Linie zwischen Licht und Finsternis. Paulus mischt diese Bereiche nicht. Wir Menschen versuchen es manchmal, uns so in den Grauzonen zu bewegen, weil halt alle das machen und so. Aber Paulus macht das nicht. Christsein im Zwielicht ist undenkbar. Denn für Nachfolger Jesu ist ein bewusstes Leben in der Finsternis nicht möglich. Sie leben im Licht. Sie leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Und damit in einem völlig neuen Lebensumfeld. Nämlich dort, wo liebevoller Lebensstil gelebt wird. Dort, wo die Liebe regiert. Dort, wo Jesus regiert. Und dort hat Finsternis keinen Platz mehr. Leben als Nachfolger Jesu, das so aussieht, wie ein Tag in Sonnenfinsternis, das gibt's nicht. Warum? Weil schon der Prophet Jesaja im Alten Bund angekündigt hat, wie das Leben mit Jesu aussehen kann. In Jesaja 9 sagt er, das Volk, das im Finstern wandelt, lebt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Jesus kam als Licht in die Finsternis und jetzt ist es nur noch hell. Und deshalb lasst uns dieses Licht nicht mehr ausknipsen, sondern lasst uns im Licht leben, so wie sonnenhungrige Menschen, die jede Gelegenheit ausnutzen, in der Sonne zu liegen, damit sie von ihr bestrahlt werden. Und daraus kann dann der vierte Punkt folgen. Liebevoller Lebensstil ist Leben, wie es Gott gefällt. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Oder man könnte auch mit anderen Worten schreiben, lebe, was du bist. Wir leben nicht mehr als Knechte der Finsternis, wir leben im Licht. In unserem Leben hat sich was Entscheidendes getan, da hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Wie Petrus es beschreibt, in 1. Petrus 2, Vers 9, wo er sagt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen soll, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Herrschaftswechsel. Von da nach da. Nicht von da nach dazwischen und nach gucken wir mal. Auch Petrus sagt, von da nach da. Das ist also passiert. Und deshalb sagt jetzt Paulus, weil das so ist, lebe es doch auch. Lebe so wie ein Kind des Lichts. Lebe so, dass dieses Licht durch dein Leben ganz hell leuchten kann, auch zu anderen hin. Stell dir vor, ich stehe als Angestellter der örtlichen Sparkasse am Infoschalter. Kommst rein und ich habe so einen verschmutzten Blaumann an und stehe da, ganz erwartungsvoll. Für was wirst du mich halten? Natürlich für den Sparkassenangestellten, der mir jetzt da irgendwas machen will. Nee, die meisten werden kommen und sagen, können Sie mir sagen, wo der zuständige Mitarbeiter ist? Klar. Wie soll man an meinem Auftreten erkennen, dass ich ein Mitarbeiter der Sparkasse bin? Also, ich kriege jetzt kein Geld für diese Werbung. Ich wollte es nur sagen, so in Klammer. Ja, wie soll man daran erkennen, dass ich ein Mitarbeiter dieser Bank bin, der die Interessen dieser Bank nach außen vertreten will, wenn ich gar nicht entsprechend auftrete? Kann man nicht. Man sieht es mir einfach nicht an. Und so kann man nicht erwarten, dass Menschen mich als Nachfolger Jesu erkennen, wenn ich mich in meinem Alltagsleben so benehme, als hätte ich von Jesus und seinem Wort noch nie was gehört. Wobei es nicht um Perfektion geht hier an dieser Stelle. Ja? Es ist nicht, dass er sagt, ja, der Hans Werner hat gesagt, wir müssen perfekt sein. Wir müssen sündenfrei leben und so. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, man muss erkennen, dass wir Jünger Jesus sind. Denn kein Mensch kann unseren Glauben als attraktiv empfinden, wenn er durch uns dieses Liebeslicht Jesus nicht leuchten sieht. Und dieses Licht leuchtet an dieser Stelle in Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Quasi als Frucht eines Lebens im Licht. Und bei Frucht, da fällt mir immer eins ein. Frucht, was fällt euch bei Frucht ein sofort? Also im biblischen Zusammenhang, Neues Testament, Galaterbrief, was fällt euch da ein? Geist? Ha! Yes! Die Frucht des Geistes, es steht im Singular, tatsächlich, jedes Einzelne, die Frucht des Geistes, das finde ich toll, aber Frucht, wie ist das mit einer Frucht? Plups, ist sie da. Nee, ne? Bäumchen pflanzen, warten bis es groß wird, dann müssen die blüten und hoffentlich kommt kein Eisregen oder irgend sowas und dann kommt irgendwann die Frucht. Das ist also wachstümlich. Eine Frucht muss wachsen, sie muss heranreifen. Und sie tut es genau dort, wo sie die Möglichkeit dazu hat. Und deshalb ist es einfach so wichtig, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Raum zu geben in unserem Leben, damit er uns so beackern kann, begießen kann, dass wir Frucht bringen. Dass die Frucht aufgehen kann in unserem Leben. Und das ist wiederum nur im Licht möglich. Versuch doch mal so ein säten Pflänzchen in so einen Topf rein und stülpt irgendwas drüber, dass da drin schön finster ist. Schau mal 3 Wochen später, was dann geworden ist. Wahrscheinlich nichts. Wir brauchen das Licht. Und deshalb ist auch der fünfte und letzte Punkt so wichtig, wenn auch nicht weniger heikel. Denn er beschäftigt sich mit einer Sache, die manchen Menschen nicht so angenehm ist. Liebevoller Lebensstil heißt, aufdecken, was dunkel ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wie gesagt, jetzt wird's ein bisschen heikel, wenn vielleicht auch nicht im ersten Teil des Satzes, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Das leuchtet ja noch ein, wenn man im Licht leben will. Wenn Finsternis bedeutet, dass ich mich ganz bewusst an sündhaften Dingen beteilige, dann bedeutet Leben im Licht nicht weniger als das genaue Gegenteil. Ganz klar. Leben im Licht heißt damit, dass wir alles unterlassen, was nicht mit dem Wort Gottes zu vereinbaren ist. Dass wir uns nicht beteiligen, wenn andere über andere Menschen herziehen. So nach dem Motto, habt ihr schon gehört? Ich meine, in der Gemeinde läuft es ja ein bisschen anders. Ich habe das ja auch schon mal gesagt. Ne? Heißt du, ich habe da ein Gebetsanliegen für die oder den. Hast du schon gehört? Klingt frommer, klingt besser, ist aber genau der gleiche Mist. Dass wir andere nicht belügen, dass wir sie nicht neidisch beäugen, dass wir sie nicht betrügen oder dass wir eifersüchtig sind oder was auch immer. Und warum? Weil dies, wie Paulus sagt, unfruchtbare Werke der Finsternis sind. Und das erinnert eben an dieses gerade erwähnte Beispiel von der Frucht des Geistes, die nur auf fruchtbarem, aus mit Licht angereichertem Boden eben wachsen und gedeihen kann. Im Umfeld von Verleumdung, von Lüge, von Neid, von Groll und Bitterkeit, Habsucht, was auch immer, kann sie das nicht. Und wie verhindern wir so ein Umfeld? So, und jetzt wird's heikel. Paulus rät uns, einen liebevollen Lebensstil dadurch aufzubauen, dass wir alles aufdecken, was nicht zu diesem Lebensstil passt. Da stockt einem gleich der Atem. Was heißt denn das jetzt? Heißt es, dass ich alles an die große Glocke hängen muss, was im Leben daneben geht? Nein, heißt es nicht. Jesus bestätigt es, indem er uns in Matthäus 18 zum Beispiel darauf hinweist, dass wir alle Dinge, die nicht gut laufen, zunächst mal unter vier Augen klären sollen. Also Puls wieder runterlassen, ganz durchatmen, kein Problem. Und Paulus selbst gibt uns in seinem Brief an die Christen in Galatien einen genialen Rat. Er sagt in Galater 6, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, falls das mal passiert, mit meinen Worten, ja, dann helft ihm zurecht. Das ist wichtig. Helft ihm zurecht, nicht deutet auf ihn, nicht haut auf ihn rein, nicht beschuldigt ihn, nicht helft ihm zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du auch nicht versucht werdest. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und ich glaube, er hat es vor dem Hintergrund dessen gesagt, was er den Christen in Korinth im Stammbuch geschrieben hat, in 1. Korinther 10, sagt er, darum, wer meint, der stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Also nimm dich selbst schon wahr, in deiner Unvollkommenheit, in deinem ganzen Kram, den du so mit dir rumschleppst, wenn du auf andere zeigen möchtest. Also wir merken schon, dass mit der Liebe als Lebensstil, das ist durchaus ernst gemeint. Auch wenn dabei nicht alles gelingen mag und manches, was gut gedacht ist, vielleicht schiefgehen mag. Aber das muss es auch nicht, das kann es auch nicht, weil wir Menschen sind. Das darf schon auch mitspielen. Aber es ist viel leichter zu leben, wenn wir es gemeinsam anpacken. Indem einer des anderen Last trägt, beziehungsweise einfach Verständnis füreinander haben. Für das ganz normale Leben mit seinen Höhen und Tiefen, die einfach dazugehören. Ich finde es schrecklich, wenn ich höre, dass einer sagt, wie kann man sich nur so verhalten wie der? Wie kann man das nur machen, was dem jetzt passiert ist? Und wie kann man nur... Weißt du nicht, dass du zu allem fähig und zu nichts zu gebrauchen bist? Schau in den Spiegel. Wir sind zu allem fähig. Das mit zu nichts zu gebrauchen, okay, das lassen wir mal beiseite. Das ist so ein lockerer, unsachgemäßer Spruch. Aber wir sind zu allem fähig. Und es ist Gottes Gnade, dass wir das nicht tun. Die Kraft der Gnade Gottes, über die habe ich ja hier auch schon gesprochen, das ist die, die uns hilft, dass wir das nicht tun, zu dem wir eigentlich fähig sind. Wenn wir Liebe als Lebensstil auf einen einfachen Nenner bringen möchten, und damit schließe ich, dann geht es, glaube ich, einfach um ein authentisches Leben. Echtes Leben, ehrliches Leben, dass ich der bin, der ich bin. Und Jesus sorgt schon dafür, dass ich nicht so bleibe. Aber das ist dann sein Job. Es ist nicht mein Job. Es gibt ja diesen tollen Spruch, ne, wenn Mann und Frau so heiraten, ne, sagt man der Frau ja oft, du musst ihn beim ersten Brotleib erziehen. Und der andere sagt, frieren lieber ein. Klappt eh nicht, weil es ist so. Wir können den anderen nicht ändern. Versuch dich selbst zu ändern und du wirst dein Leben lang einen riesen Job haben. Und es klingt oft einfach auch gar nicht. Und da bin ich froh, dass ich dann zu Jesus sagen kann, du, ich finde es total kacke, was ich hier mache und ich will das gerne ändern, hilf du mir. Und dann kommt er mit seiner Kraft, der Kraft seiner Gnade und dann packen wir es zusammen an. Aber wenn ich versuchen wollte, meine Angelika zu ändern, ich meine, da gibt es sowieso nicht so viel zu ändern, aber falls ich das versuchen wollte, das würde nicht klappen. Einfach nicht. Und das liegt dann eher an mir, weil ich es halt nicht kann. Und deshalb möchte ich die Predigt mit einem Zitat beenden, mit dem ich sie begonnen habe. Ich glaube, es stimmt, was der Bischof Augustinus gesagt hat. Liebe, Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen und so weiter. Und tue, was du willst. Nicht aus den Augen verlieren, dass es nicht mit dem zweiten Teil des Satzes beginnt, ne? Tue, was du willst. Sondern es beginnt mit diesem ganz, ganz wichtigen Wort Liebe. Dass wir ein Leben in der Liebe leben. Was dabei herauskommen soll? Na, Liebe. Was denn sonst? Amen.